Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen am 12. Februar zu einem Kepler-Salon unter dem signifikanten Titel Ideen können nicht erschossen werden. Und ich freue mich sehr, dass dieses mir sehr wichtige Thema auch an diesem sehr wichtigen Tag stattfinden kann. Am 12. Februar 1934 startete der Bürgerkrieg hier von Linz ausgehend und hat viele Ideen zerschossen, letztlich auch die Demokratie. Bevor ich meinen Gast Wolfgang Häusler näher vorstelle, Sie wissen wie üblich die Eingangsworte zum Salon. Der Salon ist getragen von Subventionsgebern durch Stadt und Land und auch vom Verein der Freunde des Kepler Salons. Werden Sie Mitglied dieses Vereins? Entsprechende Anmeldeformulare finden Sie in den Quartalsprogrammen. Die Bar liegt in den Händen des Wirts am Graben und Ihre geschätzte Wortspende liegt bitte in den Händen des Mikrofons, das herumgereicht wird. Der Salon wird immer aufgezeichnet und wir wollen keine dieser Wortmeldungen verlieren. Mein Name ist Karin Wagner und der heutige Gast Wolfgang Häusler zeichnet sich durch unglaubliches Wissen, unglaubliche Publikationen und Recherchetätigkeiten aus. Er war lange Zeit Professor für österreichische Geschichte und befindet sich nun im Unruhezustand, wie er das selbst beschreibt. Studiert hat er Geschichte und Kunstgeschichte an der Universität Wien. Und gelehrt hat er an der Universität Wien von 1984 bis 2003. Er publizierte etwa auch zur Revolution von 1848 als Spezialthema, auch zur Geschichte des österreichischen Judentums, zur niederösterreichischen Landeskunde, Studien zur Wechselwirkung von Geschichte und Literatur, Wissenschaft und Bildung und zur politischen Dichtung im Vormärz und Revolution. Und wie er mir vorher gesagt hat, ist er auch höchst interessiert an Adalbert Stifter und ist dort auch ein Fachmann. Herzlich willkommen, Professor Dr. Wolfgang Häusler.
Vielen Dank. Ja, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, 100 Jahre Republik Österreich, dessen wird heuer gedacht. Es war keine kontinuierliche Geschichte. Der Einbruch, die Katastrophe von 1934, die Auslöschung des Staates 1938 bis 1945, wir wissen es. Das Bücherboard zu diesem Jahr 1918 beginnt sich schon zu biegen, zumeist mit negativen Kennzeichnungen. Agonie, Untergang der Habsburger Monarchie, lauten Titel. Und wenn von den Anfängen der Republik die Rede ist, dann gesellen sich Adjektive dazu. Gescheitert, umkämpft, verzweifelt. Die Demokratie der Gegenwart, wir wissen es, ist, so wird oft gesagt, und es ist in der Tat so, gefährdet, bedroht in der Krise. Wir kennen das von den österreichischen Wahlen gegenwärtig. Es ist gar nicht lustig, die Faschingsveranstaltungen, die in Deutschland auf dem politischen Gebiet aufgeführt werden. Populismus, Nationalismus ist im Vordringen. Meine Beschäftigung mit diesem Thema, das ich epochenübergreifend angehen wollte, beschränkt sich nicht punktuell auf dieses Jahr 1918, das der Anlassfall für die Eröffnung des sehr umstrittenen und leider Gottes redimensionierten Hauses der Geschichte Österreich in der Neuen Burg werden soll, mit diesem etwas sperrigen Nominativ. Auf einem Platz, der als Heldenplatz in der Gedenktradition 1938, 1988 steht, heuer sind es 70 Jahre, Thomas Bernhard hat ja hier eine ganz große, wichtige Erinnerungsarbeit angestoßen, vor nunmehr auch schon 20 Jahren. Es ist signifikant, dass Überlegungen, den Heldenplatz mit seiner so schwer belasteten Geschichte umzubenennen, in einen Platz der Republik, Platz der Demokratie, eigentlich mehrheitlich in der Öffentlichkeit fast mit Entrüstung von sich gewiesen wurde. Ich gehe aus in meinem Buch von 1848, der bürgerlich-demokratischen Revolution, als einer Achsenzeit, wie ich meine, der österreichischen und zugleich der europäischen Geschichte. Meine Fragestellung ist vor allem, ist die bürgerlich-demokratische Revolution in Österreich gescheitert? Wir werden sehen, dass dem doch nicht so ist. Sie wurde blutig unterdrückt, davon muss die Rede sein. Aber viele ihrer Forderungen sind freilich verspätet, gehemmt, durchgesetzt worden. Und wir stehen auf diesen Grundlagen und wir sollten das wissen. Wenn man sich orientieren will über einen Begriff, dann greift man gerne zu Büchmanns geflügelten Worten. Die Ausbeute, wenn man Demokratie nachschlägt. Meine Damen, es ist hier noch Platz. Bitte schön, bitte, kommen Sie. Ja, die Ausbeute in Bezug auf das Stichwort Demokratie ist denkbar gering. Man stößt auf das böse, von Junkern und Offizieren geprägte Wort des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm IV. Gegen das Frankfurter Parlament von 1848-49, die berühmte Paulskirche, das ihm die deutsche Kaiserkrone anbot. Friedrich Wilhelm äußerte sich, gegen Demokraten helfen nur Soldaten. Krasser noch eine Stimme aus dem jahrelang unter Kriegsrecht gestellten Wien. Vom Schmutz Republikaner, vom Unflat Demokrat fegt rein das Serechaner, Befreite der Kroat. Ich werde das gleich erklären. Verfasser dieses üblen Vierzeilers ist Josef Weil, mit Y geschrieben, Polizeibeamter und humoristischer Hauspoet des Männergesangvereins. Auch der erste läppische Text des Donauwalzers stammt von ihm. Wiener seid froh, oho, wieso, ein Schimmer des Lichts, wir sehen noch nichts, ei, Fasching ist da, ach so, naja. Also das war dieser grenzdebile ursprüngliche Text des Donauwalzers, der nach der katastrophalen Niederlage von 1866 Königgrätz wieder Stimmung machen wollte. Und wir kennen ihn als heimliche Hymne Österreichs. Die Kroaten, von denen Weil schrieb, das waren die Grenzertruppen des Banus Jelacic, der mit Fürst Windischgrätz gemeinsam im Oktober 1848 das revolutionäre Wien bezwang. Die gefürchteten Serechaner, die Rotmäntler, seine Leibgarde. Auf den Aufbruch des Völkerfrühlings im März 1848 folgte die militärische Unterwerfung aller wichtigen Städte der Habsburger Monarchie in Ausspielung der nationalen Gegensätze. Zu Ostern, ich gebe eine Chronologie, Krakau. Zu Pfingsten, Prag durch Windischgrätz. Im Sommer, Mailand durch Radetzky. Der blutige Oktoberkampf um Wien mit 3000 Toten. Anschließend Lemberg. Dann bis 1849 die Unterdrückung des ungarischen Freiheitskampfes mit russischer Waffenhilfe. Schließlich Venedig mit dem ersten Bombardement der Kriegsgeschichte von Luftballons aus. Auch das gehört zur österreichischen Geschichte. Wenn Sie einmal nach Venedig kommen, besuchen Sie die Piazza Manin. Dort steht Daniele Manin, der in der Revolution die Republik von San Marco wiederbeleben wollte. Und am Sockel des Denkmals sind also diese Bomben, also die ersten von der Luft ausgeworfenen Bomben zu sehen und angebracht. Man sollte angesichts dieser militärischen Konterrevolution daran denken, wenn alljährlich einigermaßen albern der Radetzky-Marsch mitgeklatscht wird. Nur im Jahre 2014 hat Barnbäum mitdenkend, nicht auch Erinnerung am Kriegsbeginn 1914 war da im Spiel gebeten, nicht also dieses Klatschen zu unterlassen. Es hat nichts geholfen. Die Feldherren der Gegenrevolution verhalfen dem 18-jährigen Soldaten Kaiser Franz Josef am 2. Dezember 1848 zu Olmütz auf den Thron. Sein Motto, Viribus Unitis, übersetzen die Wiener mit aller Gewalt. Liberalismus und Demokratie waren besiegt, bürgerliche Freiheitsrechte außer Kraft gesetzt. Das Zivil- und Militärgouvernement herrschte mit den, wie man einigermaßen zynisch sagte, Begnadigungen zu Pulver und Blei. Zurückdrängung des Feudalismus, Verfassung, Parlamentarismus auf der Grundlage des allgemeinen Männerwahlrechts, erste Organisationsformen der Arbeiterbewegung, Föderation der Völker unter dem Motto der Gleichberechtigung der Nationalitäten, das war alles 1848 schon da, all dies wurde von blutiger Reaktion zerstört und gehemmt. Allzu lange währte in Österreich der Weg vom Untertan zum Staatsbürger. Die demokratische Republik der Gegenwart scheint, hat ihre Ursprünge vergessen. Öffentlichkeit und Wien-Besucher werden mit einem ewigen Kaiser, Titel der Ausstellung, in der Nationalbibliothek, kakanischen Privatleben bis zu Leder und Unterhosen und Sissi-Museum in einem permanenten Habsburg-Recycling abgefertigt. In Ischl, ihrem Bad Ischl, wurde 2016 der 100. Todestag, ein Todestag, kein Geburtstag, der Todestag Franz Josefs als Kaiserjahr stilisiert. Dynastisch-patriotische Identitätsstiftung durch die Übermutter und Powerfrau, wie sie genannt wurde, Maria Theresia, prägte das Jahr 2017. Wir sind Kaiserin, Blockbuchstaben, Rufzeichen. Mit diesem Werberuf vermarktet die Münze Österreich ihre einschlägigen Produkte. In der Ruhmeshalle des Arsenals zu Wien, nicht also jener Zwingburg, die heute das Heeresgeschichtliche Museum birgt, in der Ruhmeshalle des Arsenals halten die Kriegsherren der Gegenrevolution Wache. Als Paladiner des versunkenen Reiches, zusammen mit Hainau, der den in Ungarn unvergessenen Kriegsrechtsmord am Ministerpräsident Batthyány und die Hinrichtung der 13 Generäle von Arad zu verantworten hat. Schlimmer noch, unangefochten stehen ihre Namen auf der Ehrenbürgertafel im Wiener Rathaus. Ich gehe zurück in der Zeit. Wie entstand überhaupt Bürgertum in Österreich? Die Berater und Beamten Maria Theresias und ihr Sohn Josef II. Hatten durch europäische Machtkriege gezwungen, die Modernisierung des vielgestaltigen Reiches zu einer frühmodernen Staatlichkeit in Angriff genommen. Man musste, um Krieg zu führen, man musste, um Steuern zu bekommen, hier entsprechende Verwaltungsmaßnahmen setzen und Freiheitsrechte vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht gewähren. Die Toleranzgesetzgebung Josefs II. War wesentlich davon bestimmt, dass man hier A-Katholiken, wie die Protestanten, wie die Juden, nicht also hier einbezogen hat in das Wirtschaftsleben. Bürgertum konstituierte sich als führende Wirtschaftskraft des aufsteigenden Kapitalismus. Manufakturen entstanden und ansatzweise geschah dann der Übergang zur Industrie. Bildung und Besitz vereint. In den Freimaurerlogen sammelte sich eine Gesellschaft gleichberechtigt strebender Aufklärung wurde praktisch. Der mächtige Impuls der französischen Umwälzung vom Absolutismus zur Republik verstörte den mit Napoleon fast gleichaltrigen Herrscher. Franz, als Kaiser des Reichs, als österreichischer Kaiser der Erste, Neffe Josefs des Zweiten. Ich habe das Denkmal Josefs des Zweiten, das sein Neffe Franz stiftete auf dem Ihnen sicherlich bekannten Josefsplatz, nicht also vor der Hofbibliothek, Nationalbibliothek. Das habe ich in das Buch gesetzt mit einer großen Abbildung. Es brennt, nicht? Und das ist die Szene am 31. Oktober 1848, als die Sturmtruppen von Windischgrätz und Jelacic die Stadt einnahmen. Windischgrätz wollte durch einen terroristischen Artillerieangriff über die Hofburg schießend die Innenstadt, die sich noch behauptete, bezwingen. Seine Kanoniere richteten schlecht. Die Kugeln trafen in das Dach der Hofbibliothek, wobei der Mohr, von dem Sie vielleicht schon gehört haben, Angelo Soliman, der hochfürstliche Mohr, ein Stopfpräparat aus den Interessensbereich des Kaisers Franz aus seinem Naturalienkabinett in Flammen aufgegangen ist. Ich habe den Titel einer Groteske von Herzmanowski Orlando Exzellenzen ausstopfen, ein Unfug gewählt, auch für das einschlägige Kapitel des Buches, und habe auch, als ich Stellungnahme zum Haus der Geschichte Österreich, auf diesen Umstand hingewiesen. Gegenüber sind ja die Redoutensäle, wo heute das Parlament tagt, und darunter, unter den Redoutensälen, ist die Hofreitschule, der Tagungsort des ersten österreichischen Parlaments, des Reichstags von 1848. Also ein denkwürdiger Ort, und Josef hält noch, also in dieser Schlussszene der Wiener Revolution, die schwarz-rot-goldene Fahne in Händen, also auch diese Einigungsbestrebung mit einem demokratischen, befreiten, geeinten Deutschland ist hier angedeutet. Josef II., man hat es einmal so formuliert, wurde auch der Revolutionär auf dem Kaiserthron genannt, war eigentlich, kann man das mit Recht so formulieren, fast also der geistige Führer dieser vielfach führerlosen Revolution. Der Krieg mit dem revolutionären Frankreich an der Spitze einer europäischen Koalition seit 1792, also seit der Thronbesteigung von Franz, verunsicherte den als guten Kaiser Franz bekannten, damals noch jungen Herrscher. Die Folge war eine radikale Kurswende vom Reformabsolutismus zum Obrigkeits- und Polizeistaat. Sympathisanten der französischen Revolution wurden durch die Bank als Jakobiner bezeichnet und als Staatsverbrecher und Hochverräter verfolgt. Kaiser Franz höchst selbst steuerte die Jakobinerprozesse 1794-95. Es ist außerordentlich bedauerlich, dass die auch im vorigen Jahr in der Nationalbibliothek gezeigte Ausstellung anlässlich der Gründung der Londoner Loge der Freimaurer 2017 auf diese ersten österreichischen Demokraten total vergessen hat. Also eine ganz merkwürdige Auslassung, die mir nicht verständlich ist. Ich kennzeichne einige von Ihnen. Sie werden kaum, wenn Sie sich nicht speziell für diese Epoche interessiert haben und eher entlegene Literatur aufgesucht haben, die Namen gehört haben. Der Wiener Magistratsrat Brandstätter, auch literarisch tätig, ein gebildeter Mann, wurde wegen seiner, Zitate, Vorliebe für das unselige Freiheitssystem, aber eigentlich ein Gesinnungsverbrechen, zu 30 Jahren schwersten Gefängnisses in Eisen verurteilt. Er starb 1798 in der Festung Munkacevo, heute in der Ukraine, an Entzündungen und Schwäche. Stellen Sie sich die Haftbedingungen bitte bildhaft vor. Der ehemalige Mathematiklehrer des Kaisers, noch in Florenz, Andreas Riedl, wurde mit 60 Jahren Kerker bestraft. Er überlebte. Die französische Armee befreite ihn 1809 aus der Haft in Brünn. Anfänglich hatte sich Kaiser Franz um seinen ehemaligen Lehrer höchst selbst gekümmert, nicht? Er ordnete an, die Zelle dürfe nur 1,50 Meter, also 5 Fuß hoch sein, nicht? Also so etwas macht einen mürbe, nicht? Stellen Sie sich vor, nicht? Also Sie sitzen da in einem Kerker, in dem Sie nicht einmal gerade stehen können, und eigenhändig hat er seinen Verpflegsatz um 2 Kreuzer gekürzt pro Tag. Also das muss man auch bei einem Charakterbild des guten Kaisers Franz erwähnen. Was war das Verbrechen von Andreas Riedl, eines hochgebildeten Mannes? Sein Verbrechen war das Weiterdenken der Reformideen Josefs und Leopolds II. Zu einem, ich zitiere fortlaufend, Volksstaat als Verfassung der Majestät des Volkes. Riedl erkannte die soziale Dimension und erträumte eine Revolution ohne Schwertstreich, kein Thronsturz, kein Königsmord. Wenn jemand von Revolution redet, sage ich Sans-Culottismus. Was meinte Riedl damit? Man hätte, meinte er, bei dieser letzten Menschenklasse anfangen müssen. Als Hebenstreitismus oder Kommunismus. Erstmals dieser Begriff in der deutschen Sprache. Der Offizier Franz Hebenstreit von Streitenfeld hatte in seinem lateinischen Lehrgedicht in Hexametern Homo hominibus die Utopie ein auf den Communia, Gemeinderechten beruhenden Gesellschaft entworfen und andererseits an die Unterschichten im derben Eipeldauerlied appelliert. Es ist ja das Volk kein Arschpapier und darf auf sich wohl denken. Wegen dieser Auslassungen wurde Hebenstreit vor dem Schottentor am 8. Jänner 1795 stranguliert, welcher gedachte, die ganze kaiserliche Familie aus dem Wege zu räumen, wie es im begleitenden Flugblatt hieß. Gegen ihn als Militärperson konnte die Todesstrafe verhängt werden, die war sonst gegen Zivilpersonen unter Josef II. Aufgehoben, das war noch in Kraft, obwohl Kaiser Franz also alles daran setzte, hier auch die Todesstrafe für ihn besonders verhasste Jakobiner durchzusetzen, aber immerhin, also die Richter warnten doch also die Form. Die Todesstrafe wurde auch in Ungarn verhängt, über 8 Jakobiner um den gelehrten Ex-Franziskaner Ignaz Martinovic, bei dem noch eine nationale Komponente hinzukam. Die Blutwiese Wermesö erinnert an die Budapester Hinrichtungsstätte. Die vertraulichen Akten der Jakobinerprozesse blieben im Kabinett des Kaisers versperrt. Hat er gar nicht ans Archiv abgegeben. Erst 1878 wurden sie bei Baumaßnahmen aufgefunden und unter weiterer strenger Geheimhaltung dem Haus-, Hof- und Staatsarchiv übergeben. Es ist bemerkenswert, dass in der Ersten Republik ist also nicht viel forschungsmäßiger geschehen und es waren insbesondere Emigranten, die dann also nach 45, also mit Verspätung seit den 60er Jahren, dass man sich für diese demokratischen Strömungen zu interessieren begann. Ernst Wangermann, der noch lebt, und Walter Grab sind hier besonders zu nennen, Kollege Reinhalter in Innsbruck, sich also diese Prozessakten der sogenannten Jakobinerverschwörung angeschaut haben. Aber diese Bemühungen sind nicht, Sie werden es wohl bestätigen, in eine größere Öffentlichkeit gedrungen. Nach dem Ende der Revolutionsepoche kehrten mit dem Wiener Kongress polizeilich gehütete Ruhe und Ordnung unter der Herrschaft der alten Dynastien ein. Unpolitisches Biedermeier überlagerte die Revolutionierung der Gesellschaft. Das durch die Eisenbahn vernetzte, industrialisierte Europa erwachte politisch und national. Eine neue Klasse entstand im Vormärz. Das Proletariat, dem der Appell des Kommunistischen Manifests galt. In Wien schlug die Stunde der Doktoren der Revolution, so ein Wort von Heinrich Heine, von dem auch die Wortprägung Weltrevolution aus dieser Zeit stammt. Die Wiener Märzrevolution brachte nicht nur den Militäreinsatz gegen die Demonstranten vor dem niederösterreichischen Landhaus, dies das Umschlagsbild, sondern auch Sozialprotest und Maschinensturm in Vorstädten und Vororten. An der Spitze der Märzbewegung standen vielfach Mediziner, voran Dr. Adolf Fischhoff, der erste politische Redner. Nicht die Zerstörung Österreichs, sondern sein Neubau, brüderliche Vereinigung der Völker, dies seine große Losung war das Ziel. Der 25-jährige Philosoph und Publizist Dr. Hermann Jelinek, dem das Frontispiz, also meines Buches, gilt, hatte in Leipzig Kenntnisse der demokratischen und sozialistischen Ideen erworben. Seine, ich zitiere jetzt, seine ziemlich anspruchsvoll formulierten Schriften, seine reale Kritik zielte auf die menschliche Arbeit und eine Philosophie der Tat, wie sie in paralleler Entwicklung Dr. Karl Marx forderte. Klar sprach Jelinek von Volkssouveränität und Zerschlagung des feudalen Eigentums. Wisst ihr, wo die Gerechtigkeit ruht, fragte er und antwortete, in der sozialen Demokratie und nirgends anders. Im Oktober forderte Jelinek den Angriff des bewaffneten Volkes. Die Volkskämpfe kehren sich nun tatsächlich gegen die Dynastie im alten Sinne des Wortes. Aufgrund dieser hochverräterischen Sätze im Radikalen kam Jelinek vor das Kriegsgericht. Von ihm stammt auch vor seiner Hinrichtung gesprochen der Titelsatz meines Buches, Ideen können nicht erschossen werden. Mit ihm ging der Herausgeber der Zeitung, der Radikale, der Musiker Dr. Alfred Julius Becher in den Tod. Über Jelinek schrieb der kritische Eduard von Bauernfeld, Theater, Dichter, Vorschimpfer der Wiener Gesellschaft, wie er sich selbst genannt hat, man brauchte einen Juden und hatte sonst keinen zur Hand. Eine treffliche Charakterisierung dieses Justizmordes. Dr. Andreas von Stift war Jeleniks Kollege in der Revolutionspresse, fulminanter Wortführer der Anliegen der Arbeiterschaft. Beide kamen im Demokratischen und Arbeiterverein mit dem Chefredakteur der Neuen Rheinischen Zeitung, Dr. Karl Marx, in Verbindung, der in Wien, wie in Paris, den Kampf der Bourgeoisie mit dem Proletariat erkannte. Das bezog sich auf Unruhen unter den massenhaft, also Arbeitslosen, die sich in Wien also zusammenscharten. Es waren also 20.000 am Höhepunkt dieser Krise, deren Aufbegehren, deren Lohn- und Brotforderungen von der Nationalgarde im Blut erstickt wurden. Die Augustunruhen, die sogenannte Praterschlacht, darauf bezog sich dieser eindrucksvolle Satz von Marx. 1849 schrieb Marx in der Hoffnung auf ein erneutes Aufflammen der Revolution aus London an Stift, er hoffe mit ihm, Stift, in einer künftigen Revolution in einem deutschen Konvent zu sitzen. Eine Avance, die Marx sonst niemandem gemacht hat. Dann Dr. Ernst von Violant, tätig in allen revolutionären Körperschaften, vor allem im Reichstag, bester Redner der Linken. Seine soziale Geschichte der Revolution in Wien sagte den Sieg der Demokratie durch die Arbeiterschaft voraus. Im Verfassungsausschuss des ersten österreichischen Parlaments war Violant federführend die Grundrechte, wie sie 1867 und noch 1920 in die heute noch geltende Verfassung übernommen wurden, waren das Werk der verfolgten und vertriebenen 48er. Violant, in der Heimat zum Tod verurteilt, emigrierte nach der gewaltsamen Auflösung des Kremsierer Reichstags in die USA, wie sein Freund Hans Gudlich, der Bauernbefreier, der als Arzt erfolgreich in der Neuen Welt wirkte und noch das Revolutionsjahr 1917 erlebte. 1917. Wer soll denn in Russland Revolution machen? So lautete die rhetorische Frage einer Lieblingsanekdote Bruno Kreiskis. Sie stammte vermutlich von Graf Ottokar Czernin, 1916-18 Außenminister der österreichisch-ungarischen Monarchie, mit der Antwort, vielleicht der Herr Braunstein aus dem Café Zentral. Der Scherz hat Realitätsgehalt. Bei seiner hastigen Abreise aus Wien zu Weltkriegsbeginn 1914 hatte Trotzki, niemand anderer, ist Herr Braunstein, der sich 7 Jahre in Wien aufhielt, ein Dutzend Bücherkisten im Eisenbahnerheim am Margaretengürtel hinterlassen müssen. Da steht heute noch das Eisenbahnerheim, also ein sehr stattlicher, 1913 also fertig gewordener Bau. Im Zuge der Verhandlungen von Brest-Litovsk sorgte Czernin dafür, dass Trotzki wieder zu seiner Bibliothek kam. Trotzkis Erinnerungen, äußerst lesenswert, sind ein lebendiges Zeugnis für das alte, kaiserliche, betriebsame und eitle Wien. Über die KK-Sozialdemokratie machte er kritische Bemerkungen. 1895 und 1901 streifte Lenin Wien. Eine Gedenktafel an der Wiener russischen Botschaft im Schatten der orthodoxen Kathedrale wurde 1987 während der Perestroika angebracht, verschwand alsbald mit dem Ende der Sowjetunion. Am Vorabend des Weltkriegs fand Lenin in Krakau bzw. Poronin nahe Sakopane einen geeigneten Stützpunkt für die bolschewistische Parteiarbeit, also auf österreichischem Boden. Die Prager Konferenz 1912 hatte die vollständige Abspaltung der Bolschewiki gebracht. Scheinbar harmlos, sommerfrischend, Pilze sammelnd, war Lenin unentwegt organisierend und konspirativ tätig. Er delegierte 1913 den, ein Wort Lenins, prächtigen Georgier Josif Vissarionowitsch Tschugaschwili, damals noch Koba genannt, umwittert vom zweifelhaften Ruhm seiner revolutionären Geldbeschaffungsaktionen, nach Wien zum Studium der nationalen Frage. 1913 bei der Emigrantenfamilie Trojanowski in der Schönbrunner Schlossstraße einquartiert, brachte Stalin mit Hilfe gebildeter Genossen den gewünschten Text Marxismus und nationale Frage zustande. Der Ideengeber ist vermutlich Bukharin gewesen, den Stalin dann nachmals liquidieren ließ. Stalins These vom Selbstbestimmungsrecht der Nationen bis zum Ausscheiden aus dem Staatsverband stand damals im Gegensatz zur austromarxistischen Position eines Karl Renner und Otto Bauer, die auf der Grundlage des Kremsierer Verfassungsentwurfs von 1849 immer wieder für die Erhaltung der Donaumonarchie argumentierten. In Verkehrung von Theorie und Praxis wurden Stalins Thesen, wie ihn formuliert, noch in der sowjetischen Verfassung von 1936 fortgeschrieben. Die Praxis ist, wir wissen es, eine ganz andere gewesen. 1937 wird der österreichische Kommunist Alfred Klar hier die Grundlage für den historischen Begriff der österreichischen Nation finden. Die österreichische Zeit der russischen Revolutionspartei, die 1917 aus dem Exil zur Oktober- und erhofften Weltrevolution aufbrach, resümierte Karl Renner in seinem berühmten, man könnte auch fast sagen berüchtigten Brief vom 15. April 1945 aus Wiener Neustadt an seine Exzellenz Marschall Stalin, Moskau, mit der Anrede: Sehr geehrter Genosse, der zweimalige Republikgründer teilte darin mit, er habe mit vielen russischen Vorkämpfern enge persönliche Beziehungen geknüpft. Lenin habe er auf der Stockholmer Friedenskonferenz getroffen, fantasierte er. Mit Trotzki verkehrte ich durch Jahre seines Wien-Aufenthalts ständig. Dies stimmt, es gibt also sehr kritische Anmerkungen von Trotzki über Renner. Mit Rjasanow arbeitete ich gemeinsam in der Wiener Arbeiterzeitung. Dass er von Trotzkis gewaltsamem Tod in Mexiko und von der Erschießung des großen Marx-Gelehrten Rjasanow in Stalins Säuberung nichts gewusst haben wollte, kann nur als Kutzpe des alten Fuchses, wie Stalin Renner nannte, gedeutet werden, in vorgetäuschter Naivität, gar Senilität. Dass die Zukunft des Landes dem Sozialismus gehört, ist unfraglich und bedarf keiner Erklärung, so dieses erstaunliche Schlüsseldokument zur Wiederherstellung Österreichs als Schlusssatz. Die Revolutionstradition von 1848 begleitete den Aufstieg der österreichischen Sozialdemokratie. Ihr Erlöschen in der Zweiten Republik bezeichnet einen sehr folgenschweren Substanzverlust. Nur wenige Besucher des Wiener Zentralfriedhofs, ich kann mich immer wieder überzeugen, also selbst politisch motivierte Menschen wissen nichts mehr davon. Wenige Besucher des Wiener Zentralfriedhofs wissen um die Bedeutung des Grabes der Märzgefallenen. An diesem vergessenen Denkmal ist die Geschichte der demokratischen Bewegung und der Sozialdemokratischen Partei abzulesen. Die Märzgefallenen, die Toten der Herrengasse und die zahlreichen Opfer der Unruhen am Linienwall und in den Fabriksvororten wurden in der ersten interkonfessionellen Zeremonie am Schmelzer Friedhof beigesetzt. Ein Bekenntnis zu Toleranz und Emanzipation, also Katholiken, Protestanten und auch zwei gefallene Juden. Eine gemeinsame Zeremonie, nicht? Also stellen Sie sich das einmal vor, undenkbar eigentlich, also für die damalige Zeit. Die Revolutionsmonate waren zu kurz für die Errichtung eines würdigen Denkmals. Das Kriegsrecht machte nicht Halt vor dem Totengedenken, also das Grab wurde platt gemacht. Erst mit dem konstitutionellen Neubeginn der 1860er Jahre wurde die Erinnerung erneuert. Die saturierten Liberalen gingen auf Distanz zu der demokratischen Initiative voran. Minister Schmerling, der auch die Suche nach Hinrichtungsort und Gebeinen Robert Blums, den werden Sie kennen, verhinderte. Der Paulskirchenabgeordnete lebte dennoch im Volk mit dem Lied vom Fahnenträger der Freiheit und seinem Mörder Windisch Graetz fort. Nach 10 Verhandlungen durfte 1864 der Granitobelisk aufgestellt werden. Nur die Inschrift 13. März 1848 wurde geduldet, die für die Freiheit Gefallenen, also das kam nicht in Frage. Die Revolutionstradition ging sehr rasch vom Bürgertum auf die Arbeiterbewegung über. Die Übertragung des Denkmals auf den Zentralfriedhof fiel mit der Parteieinigung von Heinfeld 1888 zusammen. Noch 1881, also am alten Standort auf dem Schmelzer Friedhof, waren Viktor Adler und der deutschnationale Georg von Schönerer gemeinsam am Grab des Feldkaplans der Akademischen Legion von 1848, Dr. Anton Füster. Dieser Geistliche war auch Mitglied also des Reichstages. Er hatte auch also diese Zeremonie also katholischerseits geleitet bei den Märzgefallenen und musste dann also nach Amerika emigrieren. Schönerer und Adler, die hier noch gemeinsam agierten 1881, gingen getrennte Wege. Schönerer alsbald den Antisemitismus zum Hauptthema seiner Agitation machte. 1882 wurde Füster ein Denkmal gesetzt, das noch heute steht. Die Studentenverbindungen sammelten, wobei Füster, der alte Mann, ein gebrochener Mann, schon also vermerkte, es seien also nicht mehr also die Goldjungen von 1848, sondern aufgeputzte Lassen. Nicht, er wurde herumgereicht, also bei den Kommersen, aber Füster hat gespürt, da ist etwas nicht in Ordnung. Und 1882 sah man auch, also was nicht in Ordnung gewesen ist. Man ging dann vom Zentralfriedhof durch ein Stückchen weiter zum Brauhaus, also von Schwechat, hielt dort seinen Festkommers ab. Und unter der Führung von Schönerer wurden jüdische Studenten, die an dieser Feier teilnehmen wollten, hinausgeprügelt. Das ist ein Anfang zu Dingen, die wir ja auch heute wiederum erleben. Also diese völlige Verkehrung, nicht? Also die fortschrittsbegeisterten Studenten, nicht? Also von 1848, die dann zu Deutschnationalen und Antisemiten vielfach geworden sind. Seit den 1890er Jahren wurde der bis zu 100.000 Teilnehmer zählende Zug der Arbeiter und Arbeiterinnen zu den Märzgefallenen eine dem 1. Mai durchaus gleichwertige Kundgebung. Es ging um das allgemeine Wahlrecht. Also die Arbeiterbewegung nahm sich vor, die Ziele der demokratischen, der bürgerlichen Revolution konsequent durchzusetzen. Höhepunkt war das 50-jährige Gedenken 1898, gewissermaßen in Konkurrenz zum Kaiserjubiläum, das sich die Christlich-Sozialen nicht verderben lassen wollten. Bürgermeister Lueger hat sich also höchst unschön also über diese Revolutionserinnerung geäußert. Die deutsch-österreichische Staatsgründung im niederösterreichischen Landhaus im Oktober 1918 war geprägt von der Erinnerung an den März und Oktober 1848. Rote und schwarz-rot-goldene Fahnen wurden entfaltet. 1848 blieb ebenso wie 1918 in der Hand und in der Gedächtnistradition, das ist dieses Bild aus der Herrengasse, also der eigentliche Gründungsakt der Republik, blieb in der Hand der Sozialdemokratie das Republikdenkmal von 1928 bezeugt dies. Otto Bauer, ich eile zum Schluss, sah die österreichische Revolution nicht als Katastrophe, sondern hoffte auf die Gestaltung der Republik als Rechts- und Sozialstaat, ein Gemeinwesen, wie es zumindest partiell im Roten Wien realisiert wurde. Mit der Unterdrückung der parlamentarischen Demokratie 1933 kam auch das Ende der Märzfeiern. Ich zitiere die Schlüsselszene im Romanfragment Jura Seufers. So starb eine Partei. Eine letzte Heerschau vor dem Schicksal am Zentralfriedhof vor dem Märzobelisten, wo übrigens auch also Otto Bauer begraben worden ist, auch Viktor Adler, Friedrich Adler und der Wiener Bürgermeister Karl Seitz ruhen dort. Also da war diese Märztradition noch sehr bewusst und wurde hochgehalten. Otto Bauer, weiter im Text von Jura Seufer, sprach auch diesmal hinreißend. Er rief: Noch sind nicht alle Märzen vorbei, 1933. Das war also eine Rezitation, die also immer wieder an den Gräbern der Märzgefallenen erklang von Georg Herweg, nicht? Also noch sind nicht alle Märzen vorbei, Tage des Februar, Tage des Märzen waren es nicht, Proletarierherzen, die im Frühling zuerst erwacht, 1848. Weiter Seufer über Bauer. Sein Gesicht war seinen Leitartikeln gemäß ernst und zuversichtlich. Er grüßte die Menge mit erhobener Faust. Sie wissen, was 1934 im Hotel Schiff passierte. Der Kampf, die Niederringung, die Bezwingung der Sozialdemokratie, die den Kampf also gegen den Vormarsch des Austrofaschismus aufgenommen hatte. Hotel Schiff ist ja hier der Gedenkort. Ich werde mich morgen überzeugen, ob dort zum 12. Februar irgendein Kranz hinterlegt worden ist. Landstraße 36 ist die Adresse. Sie werden es besser kennen als ich. Also ich war noch nicht dort und das werde ich morgen aber nachholen. Otto Bauer starb am 4. Juli 1938 im Pariser Exil in der Hoffnung auf eine gesamtdeutsche Revolution zum Sturz des Hitlerfaschismus. Jura Seufer, der jüdische Österreicher aus Charkow, Kharkiv in der Ukraine, der Dichter des Dachau-Liedes, starb im Februar 1939 an Typhus im KZ Buchenwald. Beide, Bauer und Seufer, gaben mit ihrem Wollen und Wirken Zeugnis vom Fortleben der geschlagenen, doch unbesiegbaren Demokratie. Ich schließe mein Buch mit einem Text, auch eines 48ers, Moritz Hartmann, der Abgeordneter in Frankfurt gewesen ist, der äußersten Linken der Fraktion Donnersberg angehörte, auch am Oktoberkampf teilgenommen hat, viele Jahre dann ins Exil gehen musste. Er schrieb eine Reimchronik des Pfaffen Mauritius, also wohl die schärfste Satire auf die Politik also des Habsburger Reiches und das Regime von Franz Josef Österreich, jene Völkerbastille, in deren Mauern herrscht die Stille des Grabes, gestört nur von den Ketten, die schaurig durchhallen, die Oublietten, Oubliette ist ein Verlies, und deren erblicher Kerkermeister gemütlich ist, ein Kaiser heißt der, nicht? Also hier das Bild also des Völkerkerkers, das finden Sie in diesen Formulierungen. Und dann lässt er also alle aufmarschieren, nicht? Also Blum und Becher und Jelinek. Und der Schlusssatz lautet, und wir kommen wieder zu den Ideen zurück, es geht nicht mehr so, wie es ging. Die Köpfe schlägt man wohl vom Rumpf, doch die Idee, ein ander Ding. Sie spielt euch doch den letzten Trumpf. Ich danke Ihnen.
Vielen herzlichen Dank. An Ihren Ausführungen haben Sie dem Publikum sehr eindringlich gezeigt, wie exzellent, wie pointiert und wie virtuos Ihr Buch geschrieben ist. Genauso wie Sie referieren in Zusammenfügungen so vieler Fakten, immer wieder Bezug nehmend auf andere Künste. Auch ist das Buch so geschrieben, dass es jetzt nicht unter Anführungszeichen simpel chronologisch gedacht ist, sondern immer wieder Punkte anvisiert, die springen, die einander die Hand geben. Also ich habe sehr genossen, dieses Buch zu lesen, war an vielen Stellen natürlich auch erschüttert, ob der Thematik. Und weil Sie jetzt vorhin gesprochen haben, so entgegen des Habsburger Recyclings, es ist sozusagen eine Gegengeschichte, die hier dargestellt ist, auch immer sehr, sehr schön festgemacht an Denkmälern von Revolutionsmomenten, wo man sozusagen, wenn man sich das selbst jetzt greifbar machen möchte, einfach nachreisen könnte und diese Dinge sich anschauen könnte, die einem vielleicht sonst im alltäglichen touristischen Herumgehen gar nicht auffallen. Also allein daher hat es so viel Wert als kleinen Aspekt von den vielen Dingen, die da so besonders sind. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie das Buch auch schließen mit Viktor Mateka.
Ja.
Widerstand ist alles.
Ja.
Und weil Sie auch jetzt seine Erinnerungen erwähnt haben, Erinnerungen eines Unorthodoxen.
Ja.
Ich habe das Buch vor 2 Monaten gelesen. Sagen Sie ein paar Worte von Ihrem Herzen aus.
Ich habe Viktor Mateka kennengelernt. Viktor Mateka war Stadtrat in Wien. Er war Kommunist und Katholik, also in beider Hinsicht, also deklariert. Und er hat sich als einer der wenigen die Sozialdemokratie hat hier eher zurückhaltend agiert, um die Zurückholung, nicht, also von vertriebener Intelligenz bemüht. Er hat 3 große Ausstellungen im Wiener Rathaus veranstaltet. Und zwar war einer davon, also 1948, zur Geschichte der Wiener Revolution, hochinteressante Auseinandersetzungen zwischen der SPÖ und der KPÖ, deren Wortführer Ernst Fischer damals gewesen ist, auf einem sehr hohen politischen und auch also historisch bewussten Niveau. Und die anderen Ausstellungen waren eine antifaschistische Ausstellung und eine Ausstellung zum Wiederaufbau. Also da ist 1848 gerahmt gewesen davon. Viktor Matejka hat mir selbst, also nachdem ich weder im Historischen Museum der Stadt Wien noch im Wiener Stadt- und Landesarchiv also Protokolle auffinden konnte von dieser Ausstellung seinen persönlichen Akt übergeben. Auch die Fotografien bewahre ich also sehr sorgfältig auf. Es war der erste Versuch einer ja mittlerweile zur Routine gewordenen inszenierten Ausstellung. Nicht, dass es war ein großes Wandbild, nicht, dass also das brennende Wien wurde da gezeigt, Gewehrpyramiden, nicht, also die Unterdrückung sehr, sehr so eindrucksvoll dokumentiert. Die Schulkinder wurden dort hingebracht und die Ausstellungsarchitektur in der großen also Halle des Wiener Rathauses hat da stattgefunden, war von niemand anderem als von der Margarete Schütte-Lichotzky, die damals noch als junge Frau, na ganz jung war sie eigentlich auch schon damals nicht mehr, sie ist ja, glaube ich, also Schütte-Lichotzky ist 100 Jahre alt geworden, wenn ich mich recht erinnere, diese Ausstellung gestaltet. Das sind Dinge, die ich heute eben doch auch in Erinnerung rufen wollte und ich erinnere mich noch sehr gut an den Viktor Matejka, wie er da unter unzähligen Hähnen, er sammelte Hähne, nicht, also in allen Materialien, beziehungsweise auch Porträts von sich selbst, also er war auch ein wenig eitel, in seiner kleinen Wohnung saß und sich da in Erinnerungen erging. Also das möchte ich, habe ich auch geschrieben, also wirklich bewahre ich in sehr guter Erinnerung. Ja.
Man muss sagen, Viktor Matejka war in Dachau und hat natürlich eine sehr spezielle Biografie auch dahin.
Ja.
Und auch habe ich mich gefreut zu lesen über den Wiener Demokratischen Frauenverein.
Ja.
Sagen Sie uns da noch ein paar Worte und
ja,
dann
gerne.
Schaue ich mal ins Auditorium.
Ja, die Lebensgefährtin von dem erwähnten Dr. Alfred Julius Becher war Caroline Perrin, Baronin Perrin. Nicht, dass Sie sehen, es gibt hier sozusagen Überläufer, nicht, also Marx schreibt es irgendwo, nicht, also jene Ideologen, also die sich zum Bewusstsein durchgearbeitet haben, treten dann also an die Seite der unterdrückten Klasse. Das hat er im Hinblick auf sich selbst, nicht, also die Intellektuellen, die sich also für das Proletariat also einsetzen und es also mit Ideen also versorgen, die also zur Revolution führen sollen, aber eben auch also ein Freiherr von Stift, nicht ein Ernst von Violant, die hier so übertreten und eben also diese Freifrau Caroline Perrin, die einen demokratischen Frauenverein ins Leben gerufen hat, der von den Spießbürgern der damaligen Zeit aufs Schärfste bekämpft worden ist. Also die erste Gründungsversammlung im Volksgartencafé, die wurde gesprengt, nicht, dass es liefen auch also obszöne Karikaturen um, also das Ganze ist also ziemlich unappetitlich und die Caroline Perrin hat sich aber nicht beirren lassen, es wurde auch also gesammelt, etwa also für die Hinterbliebenen, für die Opfer dieser von mir angezogenen August-Unruhen. Und wenn Sie also doch also in die Stimmung also dieser Zeit also sich hineinfinden wollen, also wie es den Frauen damals gegangen ist, dann lesen Sie auch, es gibt also ein Literaturdokument also allerersten Ranges, wir lasen es noch in der Schule, nicht? Also dafür bin ich dankbar. Heutzutage, glaube ich, werden die Schüler mit dergleichen nicht mehr konfrontiert, die Steinklopfer von Ferdinand von Saar, nicht? Also wo gezeigt wird, wie also diese Arbeitermassen der Arbeitslosen, die also so unzulänglich da versorgt wurden und dann niedergemacht worden sind, bei den Notstandsarbeiten im Wiener Prater auf den Semmering transferiert worden sind. Und 1848 ist ja auch der Baubeginn der Semmeringbahn nach Gegers Projekt. Und da waren also Frauen, nicht als Steinklopferinnen und hunderte, mehrere 1000 sogar nicht, also gingen hier Männer, Frauen, auch Jugendliche waren darunter zugrunde an Seuchen, die ausbrachen. Die technische Leitung war grandios, nicht? Aber die Unterbringung der Arbeiter war also grauenvoll. Das kennen Sie also bei Baracken, also Erdlöcher zum Teil, in denen sie hausten bei Ferdinand von Saar. Was hat man getan? Nicht nur so obrigkeitlicherseits. Man hat die Ausgänge zu den Adlitzgräben durch Militär abgeschlossen, damit sie nicht also den Typhus, den man dann auch vielfach also für die Cholera gehalten hat, hinaustragen. Und die Erzherzogin Sophie, nicht also die Mama also von Kaiser Franz Josef, hat dafür gesorgt. Na, nicht, dass sie also wirklich eine fundierte medizinische Betreuung erhalten haben, das war ziemlich also unheilbar, diese Seuche, sondern es wurde eine Notkirche errichtet, eine Notkirche wurde errichtet, damit sie so zumindest die Tröstungen der Religion noch haben. Nicht, also diese Dinge, die klingen schon an, nicht, dass in der Gründung des demokratischen Frauenvereins, es gibt sogar also eine Flugschrift, die eine politische Beteiligung, das Wahlrecht, nicht, also für Frauen einfordert, eine ungeheure Antizipation. Und leider habe ich nur sehr kurz, also das behandeln können mit einem großen Sprung, also zu den großen Sozialdemokratinnen, die ja erst in das Parlament der Republik einziehen konnten. Aber das sollte niemals vergessen werden, dass es ja die Frauen gewesen sind beim ersten Wahlgang, nicht, also des österreichischen republikanischen Parlaments, die jedenfalls in Wien auch und gerade in Wien also für die relative Mehrheit der Sozialdemokratie gesorgt haben.
Danke. So, gibt's Fragen? Bitte.
Wenn Sie so über diese Revolutionen berichten in Ihrem Buch, da wäre meine Frage jetzt, wenn wir zur Gegenwart kommen, wie schaut es denn aus mit Revolutionen heute in Österreich? Wäre das, da sehe ich ja gar nichts in Sehweite, wobei das ja bei diesen ständigen Krisen des Kapitalismus ja eigentlich wünschenswert wäre. Wie würden Sie das?
Schauen Sie, es gibt also einen wunderbaren Historiker, den ich auch noch kennenlernen durfte, das war Erik Hobsbawm, nicht? Also der ist fast 100 Jahre alt geworden, der also seine Hochzeit hatte, nicht? Also in den 1960er, also 70er Jahren, also ein Buch, nicht das um das andere veröffentlicht hat, über die Revolution, über die Revolutionen, nicht, also des 19. Jahrhunderts, über den Kapitalismus, über den Imperialismus, also davon muss ja auch also die Rede sein. Und sein letztes Buch, das hatte den resignierenden Titel Das Jahrhundert der Extreme, nicht? Also doch eine große Enttäuschung, aber dann doch auch wieder das Mut fassen, nicht? Also man müsse doch also die Welt verändern. Das ist auch sein letztes Buch gewesen, also wie man die Welt verändert, also im Anschluss an die Marx'sche These über Feuerbach, nicht? Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, könnte man auch von den Historikern sagen. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern, nicht? Also dieser Veränderungsaufruf. Und es ist doch sehr bezeichnend. Ich habe hier also die Flasche vor mir stehen, also mit den Herren Strache und Kurz, nicht? Also mit diesem, darf ich so umdrehen, mit diesem politischen Schild. Und Sie sehen sogar nicht, also wie Veränderung und Wende von Strukturkonservativen oder noch ärgerem, nicht? Also verwendet wird, um sozusagen populistischen Erfolg zu erreichen. Also hier muss man sehr, sehr genau zuschauen und doch immer wieder an die ursprüngliche Bedeutung von Veränderung, Bewegung, nicht? Also hier denken. Das ist ja auch ein Satz, also der also von Marx also geprägt worden ist. Auf die Bewegung kommt es an, nicht? Also in dem Verhältnis von Idee und Wirklichkeit. Also beim jungen Marx findet sich diese Formulierung, also ein Prozess, nicht, also der Revolution, also in Permanenz, wie er das genannt hat. Also hier zu lernen, das scheint mir sehr wichtig zu sein. Und ich mache also eine kritische Bemerkung. Natürlich, man bringt also die Revolutionstradition also von 1848 und durch Lenin vermittelt, gibt es also auch sehr viele Probleme, die wir vielleicht also nicht alle ausdiskutieren können, dann für das Zeitalter des Imperialismus und in Richtung Oktoberrevolution ausformuliert. In diesem Revolutionskonzept steht eben auch die Tätigkeit also von Marx in Wien. Und ich habe jetzt also auf meinem Tisch liegen zur Besprechung die auch hier in Linzer Buchhandlungen aufliegenden dickleibigen Marx-Biografien. Also ich spreche schon von Ziegel, nicht? Also die haben 700, 800 Seiten von Stidham Jones, von Sperber, von dem deutschen Jürgen Neffe. In keiner dieser Biografien kommt also dieser Wiener Aufenthalt von Marx vor, ist unbekannt. Auch die Neue Rheinische Zeitung wird also kaum analysiert und interpretiert und als Quelle herangezogen. Das frappiert mich. Es ist nicht nur, dass meine Schriften, also ich habe alle die genannten, also den Jelinek und den Stift und den Violand, also schon vor Jahrzehnten also durchbiografiert sozusagen, also in kleineren Studien, und die alle hatten also mit Marx also doch sehr auffälligen und bemerkenswerten Kontakt. Das kommt nicht vor. Also man hat eigentlich dadurch, dass das in Österreich also so unbeachtet geblieben ist, ist es auch also in der Forschung eigentlich ein unerhörtes Defizit. Das betrifft nicht nur mich. Ich nenne also den Herbert Steiner vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Die Frau Kollegin kennt ihn natürlich also auch sehr gut. Ich habe gemeinsam mit ihm also dieses Buch über Karl Marx in Wien verfasst. Und ich nenne auch also Ernst Hanisch, also einen etwas älteren Kollegen, nicht, also in Salzburg, der über Marx und Engels über Österreich geschrieben hat. Also ein ganz, ganz wichtiges Buch. Das kennen alle diese international also angesehenen Autoren nicht, also wenn sie eine Marx-Biografie schreiben und über Marx-Revolutionsbegriff selbstverständlich referieren. Also hier gibt es wirklich einen Nachholbedarf. Ja.
Gut. Was gibt es an Fragen? Bitte, Herr.
Ja, ich wollte nur fragen, weil vielleicht liegt es daran, weil eigentlich 1848 zumindest für mich ist eigentlich eher eine bürgerliche Revolution. Ja. Und Sie haben da irgendwie dann den Bogen gespannt, auch zu späteren russischen Revolution, wo es ja dann um die Emanzipation des Proletariats gegangen ist. Ich wollte Sie fragen, wie weit das 1848 dann schon eine Rolle gespielt hat. Also jetzt abgesehen davon, dass es Marx in Wien war, ob das, und Sie haben ja gesagt, offensichtlich hat das ja wenig Resonanz dann gefunden, oder war das, also zumindest dann in der Geschichtsschreibung oder in der Wahrnehmung, ja, inwieweit es da schon Kontinuitäten dann gibt, offensichtlich in der Sozialdemokratie, die sich da gefunden hat. Das wäre die eine Frage. Und das zweite, was irgendwie bei Ihnen gekommen ist, dieser Konnex zum Deutschnationalismus, weil ich glaube auch die Burschenschaften, die FPÖ, berufen sich auch irgendwie auf die Revolution von 1848, ja. Und das auch irgendwie so aus dieser Gemengelage entstanden ist, ja, die sich dann offensichtlich in weiterer Folge ausdifferenziert hat. Und diese ganze, also Österreich eher ja das Feindbild war, weil das die Monarchie war, der Völkerkerker, ja, und auch eher die progressiven Kräfte eigentlich auch noch, glaube ich, nach 1980 immer noch den Anschluss an halt ein demokratisches Deutschland, aber immer an Deutschland auch noch irgendwie befürwortet haben, ja. Und hätte mich interessiert halt, wie Sie das einschätzen, wie das 1848, wie da die Strömungen waren und ja.
Ja, Sie haben also völlig recht, und es ist wichtig, darauf hinzuweisen, man darf freilich das, was also die Sozialdemokraten, also Bauer und Renner, einmütig also gefordert haben, nicht missverstehen, also mit dem späteren Anschluss, obwohl also wir kennen alle also Renners ja, problematische Haltung, also im Jahr 1938 war in mancher Hinsicht also problematisch, aber die Sozialdemokratie hat 1933, also nach der Machtergreifung Hitlers, sofort erklärt, nicht, also dass sie jetzt also mit dem Anschluss an dieses Deutschland also abgeschlossen hat. Es gibt allerdings also doch sehr vehemente Äußerungen, nicht, also da gab es also so einen deutschen Volksbund, nicht, also man ist auch nach Frankfurt gefahren, also zur Paulskirche, aber es stand also ein Zeichen der Demokratie, nicht, und Republik, also Deutsch-Österreich, also das war ja die ursprüngliche Bezeichnung, wie sie dann durch Saint-Germain verboten worden ist. Man darf aber freilich nicht so weit gehen, das gleichzusetzen, also mit dem von Georg Ritter von Schönerer geprägten Deutschnationalismus. Ich habe das mit dieser einen Szene hervorgehoben. Das ist ganz wichtig, dass man solche verborgenen Dinge doch wieder aufspürt, wo also erstmals jüdische Studenten also hinaus geprügelt worden sind. Und die Studenten haben dann also nicht mehr viel also mit dieser 1848-Tradition am Hut gehabt. Sie haben sich dann also orientiert, also die meisten Burschenschaften auf das Bismarckreich. Das sind also die Zäsuren gewesen von 1866, 1871, die sie dazu bewogen haben. Ich bringe im Buch und bringe jetzt auch hier also eine Szene aus 1921. An der Wiener Universität wollten die Professoren Ludo Moritz Hartmann, ein bedeutender Historiker, der um das Wiener Volksbildungswesen sich ungeheuer große Verdienste erworben hat, also das berühmte Volksheim von Otto Grimm, nicht, also die Säule, nicht, der Wiener Volksbildung, da war er der wesentliche Mann, auch anerkannt als Historiker, nicht, also seine Geschichte Italiens ist ein ganz bedeutendes Werk gewesen, jetzt nur zum Extraordinarius gebracht, und dann Professor Karl Grünberg, Grünbergs Archiv war das anerkannte Organ, nicht, also für die soziologische und sozialhistorische Forschung, nicht, also in dieser Zeit. Diese beiden genannten wollten also eine März-Gedenkstunde, nicht, also in einem Hörsaal der Universität also veranstalten. Otto Bauer sollte als Sprecher, Dr. Otto Bauer als Sprecher auftreten. Das wurde von Burschenschaftern und Hakenkreuzlern, wie sie sich damals schon genannt haben, also mit Stöcken, mit Schlagringen unterbrochen, nicht, also und gewaltsam beendet. Der Rektor, auch ein bedeutender Historiker, Alfons Dopsch, hat salomonisch geurteilt, hat alle politischen Veranstaltungen verboten. Der Antisemitismus war schlimm an der Wiener Universität. 1923 kam es ja dann zum Eklat, nicht, also bei der Enthüllung des sogenannten Siegfriedkopfes. Das war in Wien also durch Jahre hindurch umstritten, nicht, also dieses Denkmal für die Teilnahme von Studenten und also Burschenschaften, nicht, das am Ersten Weltkrieg unter dem Motto Ehre, Freiheit, Vaterland, wurde dann 1923 schon also bei der Eröffnung, bei der Enthüllung dieses Denkmals voll, nicht, also in die antisemitische Klaviatur gegriffen. Und das sind also schlimme Dinge, die man doch hier festzuhalten hat. Also das Anschlussdenken, die Anschlussprogrammatik der Sozialdemokratie darf nicht zusammengeworfen werden, also mit den deutschnationalen und antisemitischen Auseinandersetzungen. Hat auch Jörg Haider unseligen Andenkens 1998, also sich als zweiter Hans Kudlich, nicht, also gebärdet in öffentlichen Ansprachen und hat hier die Tradition also von 1848 für seine FPÖ in Anspruch genommen. Und die jüngsten Ereignisse und was man hier so hört, glaube ich, belehren hier eines Besseren.
Danke. Noch eine Meldung? Frage? Bitte, Herr. Das das Mikro. Erstens, dass man es besser versteht und auch, dass es aufgezeichnet ist. Danke.
Sie haben da so einen schönen bzw. optimistischen Titel gewählt. Die Ideen können nicht erschossen werden. Wo sind Sie heute, die Ideen? Ich habe mich eigentlich gewundert, ich habe sogar einen Sozialdemokraten gefragt, ob es eine Veranstaltung gibt zum 34er Jahr. Die haben in der Matinee gehabt, habe ich gesehen.
Aha.
Heute sitzen wir im Kepler-Salon, ist ja schön, aber irgendwie für mich trotzdem eine andere Form, dass die Sozialdemokratie was macht. Wo sehen Sie die Rolle der Sozialdemokratie? Man hört da nichts von ihr jetzt.
Nein, also immer viel, wirklich,
ja. Wo sehen Sie, wo das hingeht, und beginnen Historiker jetzt schon zu analysieren, was eigentlich wirklich gerade passiert?
Ich versuche es, ja. Ich meine, die Gegenwartsperspektive ist bei mir immer mitgedacht. Ich darf auch noch etwas dazu sagen, was also außer meiner schon also jetzt Jubiläum feiernden, nicht? Also 50 Jahre beschäftige ich mich also gerade also mit dem 1848, also das ist also mein Lieblings- und Habilitationsthema geworden. Und dann also die Befassung, also mit kritische Befassung mit den Planungen zum Haus der Geschichte Österreich. Ich habe leider also die Hoffnung eingebüßt, dass in diesem redimensionierten Rahmen irgendetwas wird zustande kommen können. Es sind jetzt also nur noch einige wenige Räume. Es ist unklug agiert worden, nicht? Also dieses Hinauswerfen der Musikinstrumente, Sammlung, nicht? Das war nicht günstig, nicht? Und dann dieses Reden, also vom Führerbalkon, nicht? Also das waren also so grobschlächtige und zu kurzgreifende Versuche, nicht? Und dann dieses punktuelle beginnen wollen, also mit 1918, nicht? Und eigentlich den Anschluss an die Tradition hat man eigentlich von Anfang an nicht ins Auge gefasst. Ich war der Einzige, also ich sage das ganz offen, der wirklich von Anfang an mal so gesagt hat, es muss also ein Haus der Demokratie und der Republik werden, sonst wird da nichts draus und man kann nicht also 1918 also punktuell anfangen. Ich habe jetzt besucht also das Haus zur Erinnerung an die Ära des Nationalsozialismus in München, großartig gemacht, höchst instruktiv. Das beginnt 1918, als ob vorher nichts gewesen wäre. Also ich verstehe das nicht, also wie man so kurzschlüssig und eigentlich ahistorisch agieren kann. Und mein zweiter Impuls war, warum ich das Buch dann auch geschrieben habe, war jetzt schon also vor 5 Jahren, da wurde ich von Debrecen, von Universität Debrecen, die ein 100-jähriges Jubiläum, also ihrer philosophischen Fakultät, also gefeiert hat, eingeladen, um über die ungarische Erinnerungskultur zu sprechen. Es war dort, das muss ich also doch kurz ausführen, für mich auch also höchst interessant, also zu sehen, wie doch ganz anders in Ungarn also gedacht wird, also dieses Jahres 1848 und zurück. Das Hauptthema waren also Vorträge über die Galeeren-Sklaven. Ja, bitte, Ungarn, Galeeren-Sklaven, ja, bitte sehr, also was soll das, nicht? Ich wusste es also ansatzweise, aber Sie können auch Historiker fragen, österreichische Historiker, Wiener Historiker. Sie werden nicht wissen, also was in Ungarn nach der Wiedereroberung also von den Türken hier los gewesen ist. Man kennt also böse Kurutzen, nicht? Also selbstverständlich, nicht? Schreckensruf, Kurutze Türken, ist also noch lebendig, also schreckliche Dinge, die nicht nur so von den Osmanen, sondern auch also von den stets auf ihre Unabhängigkeit also bedachten Madjaren kommen. Was war mit den Galeeren-Sklaven, nicht? Also sobald man also Ungarn erobert hat, es gab ja dort also Protestanten in großer Zahl, hat man eine sehr radikale also Gegenreformation durchgeführt und hat also protestantische geistliche Pastoren, die sich nicht beugen wollten, mehrere Dutzend zusammengefangen und, hören und staunen Sie, verkauft auf die Galeeren nach Neapel. Ja, und noch auch Geld gemacht, damit nicht, man war ja in der Casa de Austria, nicht, also waren wir ja noch beisammen, nicht, also Neapel, wichtiger Flottenstützpunkt. Und im Mittelmeer, also war damals ständig Krieg, und der holländische Admiral De Ruyter, dem ist es gelungen, diese Galeeren Sklaven zu befreien, also solche neapolitanischen Galeeren also aufzubringen und wieder in ihre Heimat zurückzubringen. Dort in Debrecen steht also ein Denkmal, nicht, wo also 3 Dutzend der Namen dieser befreiten Galeeren-Sklaven aufgezählt sind. Ich glaube, niemand von Ihnen hat davon gehört, dass es so etwas gibt. Und in Debrecen, nicht, also in der großen reformierten Kirche, hat am 14. April 1849 Kossuth, nicht, also der große nationale Agitator, dessen Rede übrigens, dessen Pressburger Rede vom 3. März 1848 in Wien im Landhaus vorgetragen, den Funken auch also zur Wiener Revolution gebildet hat, das behandle ich also sehr ausführlich. Kossuth hat dort am 14. April 1849, also schon an der kritischen Wende, in der Krise des ungarischen Unabhängigkeitskampfes, man war ja schon aus Budapest also verdrängt damals, das Haus Habsburg-Lothringen für alle Zeiten des Thrones für verlustig erklärt, nicht? Also diese berühmte radikale Absage an die Ungarn, nun eine militärische Niederlage, die dann dazu geführt hat, dass Kossuth und andere Revolutionäre auf osmanisches Gebiet ausweichen mussten und dann, also nach einiger Zeit, also über Großbritannien und in den Vereinigten Staaten geradezu einen Triumphzug gefeiert haben. Also Kossuth wurde begrüßt in Amerika, nicht, dass er sprach, also vor dem Kongress. Er hat eine Rede gehalten, die also ganz erstaunlich die Rede Lincolns auf dem Schlachtfeld von Gettysburg um ein Jahrzehnt vorwegnimmt. Was also Kossuth konnte, also Englisch hat es in der Gefangenschaft also gelernt im Vormärz, nicht? Democracy, for the people, by the people, nicht? Also das hat also Kossuth also vor Lincoln, nicht? Also ausgesprochen in Amerika. Und ich habe mir also vorgenommen, bei dieser Tagung in Debrecen die ungarischen Denkmäler dadurch zu mustern von 1848, die förmlich Csárdás-tanz, man kann es nicht anders nennen. Orbáns Politik mit all ihren Problemen spiegelt sich darin wider. Er hat sich vor allem angelegen sein lassen, das Denkmal für István Tisza, nicht, also einen höchst autoritären Politiker aus der Spätzeit, also der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie, mit der Wiedererrichtung also seines Denkmals zu feiern. Und auch das Denkmal von Andrássy wurde wieder aufgestellt um Unsummen. Also die neue Errichtung hat mehr gekostet als das Original. Und bei der Aufstellung des Denkmals von Tisza wurden also höchst nationalistische Töne laut. Das Kossuth-Denkmal, das wird also hin und her rangiert, also das möchte man eher in den Hintergrund drängen. Wenn Sie nach Budapest kommen, schauen Sie sich also diese Denkmallandschaft rund um das Parlament an, nicht? Also das ist hochinteressant und zeigt aber, dass das in dem ungarischen Geschichtsbewusstsein allerdings kontrovers verwurzelt ist. Der 15. März ist in Ungarn nicht mehr als ein unangefochtener gemeinsamer nationaler Gedenktag, sondern die Bruchlinien in der ungarischen Gesellschaft gehen auch also durch 1848 hindurch, nicht? Also und die Gestalt Petőfis, also auch sie des großen Nationaldichters, ist umstritten, ja. Also das ist die Situation in Ungarn und dann hat mich ein Kollege aufmerksam gemacht, also dem ich also da meine Ausführungen bei der Gelegenheit von Debrecen zugesendet haben, schreiben Sie doch also ein Buch, nicht, das über alle diese Zusammenhänge. Und das habe ich versucht. Und eben nicht nur Wien. Man darf nicht nur auf Wien blicken, sondern muss auf Prag schauen, wo ich dann also auch Balázs Masaryk in diese Tradition hineingestellt habe. Italien selbstverständlich. Es entsteht ein völlig anderes Bild, also von Radetzky, wenn man sich also mit diesen Auseinandersetzungen beschäftigt. Und dann klatscht man nicht mehr mit beim Radetzky-Marsch. Ja? Vergessen. Also ich habe mich bemüht, also auch bei hochrangigen Persönlichkeiten und nicht einmal mehr, also die sozialistischen Freiheitskämpfer machen irgendwas noch zu 1848, nichts mehr. Aus, Pause, aus. Sie haben es vergessen, sie wissen es nicht mehr. Ja.
Bitte.
Ja, nur der kurze Anstoß, den die Vorrednerin ihm gegeben hat über Erinnerung. Ich habe heute gelesen, es gab wieder einmal ein Gedenken an den 12. Februar durch die Sozialistische Partei. Nur als kleine Anmerkung. Und weil Sie Ungarn erwähnt haben und Radetzky, da ist mir eingefallen, gab es nicht einen der Strauß-Brüder, die in Ungarn damals auch verhaftet wurden, kurz eingesperrt waren. Und ja, und dann hätte mich noch mehr interessiert, das, was Sie von Prag gesagt haben. Der ganze Bereich der slawischen Monarchie oder der Angehörigen der Monarchie in diesem Zusammenhang wurde eigentlich jetzt nicht erwähnt.
Danke. Ja. Gut, das können Sie in meinem Buch nachlesen, nicht? Also da schreibe ich vieles über den Pfingstaufstand, an dem auch Bakunin nicht also teilgenommen hat. Und eben auch, also wie das dann also bei Palacki und bei Masaryk nicht also weitergeführt worden ist, also was der tschechische Nationalismus nicht also auch für Formen angenommen hat und wie eben dann also Prager Pfingstaufstand hier immer wieder auch also zentral steht. Und was war die zweite Frage? Bitte? Strauß, ja richtig, natürlich Strauß. Also Radetzky-Marsch kennen wir alle, also Strauß Vater für die siegreiche Armee in Italien komponiert. Der unvergessene Marcel Bravi hat ja formuliert, also der bessere Marsch für die schlechtere Sache, nicht? Marcel Bravi war ein sehr, sehr kluger Mann, nicht? Und Johann Strauss, nicht? Also dessen Stern damals ganz voll aufging, der so mit dem Vater so Konkurrenz gemacht hat, ist ja herumgereist, nicht? Also er fuhr nach Russland, nicht? Also da auf diesen berühmten also Bahnhof, nicht? Also damals ganz modern mit einem Vergnügungslokal, nicht? Also und komponiert dafür. Er geht nach Bukarest, nicht? Also die Donaufürstentümer, also Vorläufer des rumänischen Staates, erwachen auch und hat sogar gemeint, dass da spielt eine Beleidigung nicht als eines österreichischen Konsuls mit hinein. Er war schon ein bisschen ein Brausekopf auch, also der Strauß-Schani. Und er kommt also dann noch von Bukarest nicht, also geht er nach Wien und komponiert dort also den Revolutionsmarsch nicht. Man wollte darin rumänische Volksweisen erkennen, es hat aber auch den Rhythmus nicht, also vom Rakoczy-Marsch zum Teil nicht. Ich bin leider nicht so musikalisch, dass ich Ihnen das, ja, die Kollegin könnte uns das am Klavier so vorspielen. Es ist schade, es gibt es ja mittlerweile auch also auf Tonträgern. Sie kennen den Revolutionsmarsch von Johann Strauss Sohn, nehme ich an, als ein großartiges Musikstück, zögernd immer wieder absetzend, dann wieder so ein Sprungrhythmus hinein fallend. Doch auch ein ganz bemerkenswertes Stück. Dann gibt es also einen Ligurianer-Seufzer, eine Ligurianer-Seufzer-Polka, nicht? Also etwas sehr Antiklerikales, nicht? Man hat durch Katzenmusiken die Geistlichen des Redemptoristenordens, die Ligurianer, vertrieben. Kommt übrigens auch bei Nestroy vor, nicht? Das sind doch also sehr wichtige Belege, wie eben auch auf musikalischem Gebiet hier die Revolution also in das Bewusstsein dringt. Aber, weil Sie das angesprochen haben, was bleibt über? Nicht? Es bleibt also der Marsch der Siegreichen gegen Revolution, nicht? Und dazu klatschen wir alle. Ja, vom Bundespräsidenten auf und abwärts.
Weil Sie, nur ganz kurz, während das rübergereicht ist, weil Sie jetzt angesprochen haben, auch, dass Herr Häuser das nicht erwähnt hätte. Es ist im Buch so viel auch über das heutige Tschechien zu lesen, über Polen, über Bestrebungen der Kroaten, das Serben.
Ja, Jelacic,
also es ist wirklich sehr, 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 sehr vielschichtig. Und auch die wunderbaren Bezüge immer zu den Kunstwerken, wie bestimmte Kunstwerke auch jetzt den Revolutionsgedanken reflektieren oder den Gedanken, dass die Revolution zerstört wurde. Ich möchte Sie dann nachher, wenn wir diese Frage, die jetzt da kommt, behandelt, möchte ich Sie dann bitten, auf das Gemälde Bonapartes
am ja, St. Ja, ja.
Bernhard. Das ist eine schöne Sache, auch ja, ja. Wie da Darstellung funktioniert. Ja. Aber da ist jetzt eine Frage. Bitte.
Mir ist jetzt spontan und relativ spät erst Hannah Arendt eingefallen
ja.
mit ihrem Buch On Revolution und auch mit ihrem Buch Elemente und Ursprünge
totalitär. Ja, ja.
Und jetzt würde mich sehr interessieren, ob Sie auch Vergleiche ziehen zwischen verschiedenen Entwicklungsprozessen zu Faschismus, Nazismus oder Stalinismus
ja,
vor,
ja, ja.
vor den ganzen Geschehnissen. Und ob Sie auf Arendt auch eingehen zum Beispiel?
Nein, auf Arendt gehe ich leider nicht.
Oder in früheren Schriften.
Ich habe vieles also weglassen müssen. Das ist ganz klar nicht. Also Stalinismus habe ich doch auch so also geschrieben und mit Napoleon nicht. Also habe ich und Bonaparte und den Bonapartismus habe ich mich beschäftigt, aber in einem anderen Zusammenhang, also wie Napoleons Glück und Ende thematisiert worden ist, also so im 200 Jahre Zyklus und habe hingewiesen auf Marx Schrift, der 18. Brumaire des Louis Bonaparte, nicht? Also das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was immer wieder übersehen wird. Es war also ein kommunistischer Dissident, August Thalheimer, der den Versuch unternommen hat, aus der Schrift von Marx, also das ist ja seine großartigste Schrift, also überhaupt, der 18. Brumaire des Louis Bonaparte, nicht? Also der Neffe des Onkels, nicht? Seine Machtergreifung 1848, aus diesem ungelösten, also Klassenkampf heraus, nicht? Gelingt es dann, diese Diktatur und diese Erneuerung, nicht? Also das Empire herzustellen. Das kann man also bei Marx finden, sozusagen, als eine protofaschistische Formation. Also das ist etwas, was man doch auch immer wieder in Betracht ziehen möchte. Und ich habe also Napoleon hier eben auch im Sinne seiner totalen Herrschaft, wenn Sie wollen, nicht? Also hier dargestellt und denkmalmäßig also zu Wort kommen lassen. Das Bild kennen Sie alle, nicht? Das ist der erste Konsul, der den großen Sankt Bernhard bezwingt. Wieso ist eines der Bilder aus Davids Werkstätte in Wien, das ist das Mailänder Exemplar, nicht? Also Mailand, der oberitalienische Feldzug, Sicherung, nicht? Also seine Ergebnisse der Schlacht von Marengo zur Jahrhundertwende, also 1800, das ist also die ins Bild gebannte Tricolore, nicht? Also die hier den Pass überwindet. Es war ganz anders. Ich zeige auch dieses Bild im Buch. Der Napoleon wurde auf einem Maultier frierend hockend von einem Bauern, nicht? Also über den Pass geführt. Hinunter ist er dann gar gerodelt, nicht? Also es gab damals also diese Schlitten, nicht? Also die Bauern haben sich da verdingt. Also die Überquerung des St. Bernhard war also problematisch im Mai. Also da liegt noch ziemlich viel Schnee. Und es gibt auch Bilder, nicht? Also Napoleon nicht selbst rodelnd, nicht? Sondern von einem Bauern, nicht? Also geführt hinunter, nicht? Und das wurde aber alles also in ungeheuerlicher Weise heroisiert, nicht? Also der Napoleon wirkt dann weiter im Ihnen ja bekannten also Reiterstandbild des Erzherzog Karl, nicht? Also dort hat Fernkorn 1859 Niederlage von Solferino, peinlich genug, konnte erst 1860 dann enthüllt werden, den ersten der Helden auf den Heldenplatz gesetzt und nicht genug damit, dass er ihn also so auf, in der Levade gezeigt hat, dass hat Fernkorn noch gesteigert mit der Fahnenszene, die ja auch also Napoleon auf der Brücke von Arcole vollbracht hat. Napoleon war ein großartiger Schauspieler, nicht? Und Regisseur, nicht? Seiner Inszenierungen. Und Erzherzog Karl hat ja dann auch noch diese legendäre Fahne bei Aspern von Fernkorn in die Hand gedrückt bekommen, also völlig unmöglich, nicht, also solcher Art zu posieren. Und darüber hinaus ist in diesem Bereich, also Heldenplatz, also Volksgarten, geht das ja noch weiter mit dieser doch also einigermaßen aufgeblähten Statue Canovas, nicht? Also Theseus bezwingt den Kentauren, nicht? Also der Sieg der Zivilisation, nicht? Also des Staatengründers, des Königs, nicht? Also von Athen und Attika, der also alle diese barbarischen Ungeheuer bezwingt in der Ideologie also Napoleons, für den das in Auftrag gegeben worden ist, noch von der italienischen Republik, nicht? Also dann auch König von Italien geworden durch die Krönung Napoleon und das sollte eben also ganz in seinem Dienste stehen und auf dem Corso von Mailand aufgestellt werden. Das Werk war so grandios, dass es in der Werkstätte von Canova liegen geblieben ist und Kaiser Franz hat sich dann der Sache angenommen und hat dafür den Theseus-Tempel im Volksgarten errichtet. Also so groß war der Aufwand für seinen Schwiegersohn, ja, nicht, also so spielt die Geschichte. Ein anderes Standbild, also von Canova, ist dann ausgeführt worden. Es war also noch deutlicher, nicht, also auf Napoleon, ist wirklich also porträthaft, ein völlig nackter, heroisch nackter Napoleon als Mars Pacificator, nicht, als friedensstiftender Kriegsgott. Auch das sollte also aufgestellt werden auf dem Corso, aber Kaiser und König von Italien, Napoleon, hat dann doch abgewunken, nicht? Also das kam also nicht zur öffentlichen Aufstellung. Eine Bronze Variante ist im Museum Brera, der Brera in Mailand zu sehen und die Marmorstatue hat also kein geringerer erworben als Napoleons Besieger bei Waterloo, Wellington, nicht? Also bekam das geschenkt, nicht? Also als ganz würdiges Geschenk, man hat also Canova ausbezahlt und es hat heute, Sie können das besuchen, Apsley House ist das Palais von Wellington in London, er hat das aufgestellt, also im Stiegenhaus und dort ist auch der Zugang zu den Garderoben beziehungsweise zu den Toiletten. Nicht, also so hat Wellington also seinen großen Gegner gedemütigt. Sie sehen also, wie diese Vorstellungen hier doch auch wandelbar sind und ohne Zweifel sind also die Denkmäler von Krieg, von Herrschaft und Gewalt übermächtiger gegenüber Denkmälern für Bewegungen von unten, nicht? Also wie das eben auch also Revolutionen sind. Darüber sollte man auch nachdenken, dass manchmal so die Geschichte dann also die Helden also vom Pferd holt und der Schritt, auch ein Wort, also in einem lichten Augenblick auf dem Russlandfeldzug hat Napoleon dieses Wort gebraucht, vom Erhabenen zum Lächerlichen ist nur ein Schritt. Ja. Also das sollte man bei dem Betrachten also von Denkmälern und ihrer Geschichte auch immer wieder ins Auge fassen. Ja. Die Sublime au ridicule, seulement un pas. Ja.
Ich glaube, das war jetzt eine ganz, ganz gute Eigenwerbung auch für Ihr Buch. weil es ist wirklich ein Genuss, das zu lesen, obwohl die Thematik so eine problematische ist. Aber man kriegt so viele Gedanken und einfach auch durch die Bezüge und die Darstellungsfrage in der Kunst- und Kulturgeschichte werden einfach viele Flächen aufgeworfen, die einfach dann auch wirklich hängen bleiben und berühren. Unabhängig dessen, dass sie so ein immenses Wissen haben und so einen immensen Überblick und sie Historiker mit Leidenschaft sind. Ja, ja, ja. In diesem Sinne lade ich Sie sehr herzlich ein, Gebrauch zu machen, auch von unserem Büchertisch. Ist da vielleicht noch eine Frage? Nein, nein. Gebrauch zu machen, Büchertisch, Bücherei Fürstelberger, Buchhandlung Fürstelberger. Und das Buch auch zu kaufen. Weise noch auf die nächsten Veranstaltungen hin, Montag, 19.
Februar. Ich signiere es auch gerne.
Unbedingt. Jukon-Territorium, Zusammenstoß der Kulturen, Dieter Polk, Reisefotograf. Sonntag, 25. Februar, 15 Uhr, Death Café mit dem Tod bei Kaffee und Kuchen. Die Bücher werden signiert. Wenn jemand noch mit Herrn Dr. Häusler sprechen will, dann gibt es auf jeden Fall Gelegenheit an der Bar. Ich danke Ihnen unglaublich, dass Sie da waren und uns das auch so eindrücklich vermittelt haben. Und wünsche dem Buch viel Erfolg und wünsche mir auch, dass viele Dinge so betrachtet werden können, wie Sie das auch sehen und darstellen.
Dankeschön,
Danke sehr, sehr herzlich.